So, ihr Lieben, wir treten in die vorletzte Runde ein. Das Ärgste haben wir geschafft. Wir haben zwei Durchgänge gemacht. Einmal die Lehre von A bis Z, die Rede von A bis Z angeguckt. Dann mal ein bisschen veranschaulicht, mal probiert, was ist hängen geblieben, was kann man gemeinsam zusammentragen. Und ich hatte vor, jetzt zum Schluss nochmal eine Art Zusammenfassung zu geben, um aus der doch relativ langen Lehrrede die vier Hauptpunkte der Reihe nach nochmal aufzuzeigen, das eine oder andere nochmal zu ergänzen und so das Bild abzurunden. Das wäre das, was heute Morgen noch ansteht. Der erste Kernsatz, ich dampf den ein jetzt auf den Punkt. Ich sage, dass der Bekenner durch nichts in der Welt in seinem Frieden gestört werden kann. Und dass in den von allen Begierden abgelöst Verweilenden die Wahrnehmungen nicht mehr eintreten. Das war die erste Hauptbotschaft. Ich sage, das sind die positiven Folgen, die mit der Befolgung des Dhamma eintreten. Man könnte fast sagen, dass das das buddhistische Evangelium ist. Also die frohe Botschaft, die der Buddha Dhamma mit sich bringt, dass über diesen Weg das möglich ist, was sich letztlich alle Menschen, alle Wesen ersehnen. Einen tiefen, unerschütterlichen Frieden. Also dass nichts von dem, was normalerweise die Menschen tangiert, sie irritiert, sie zerreißt und kaputt macht und quält, Macht über sie hat. Ich habe für mich die Formel, dass das der Hinweis ist, wie man aus der Gefangenschaft des Erlebens herauskommt. Der normale Mensch freut sich über all das, was an Erleben auftaucht. Er wünscht sich Erleben, Positives, Schöneres, anderes, besseres Erleben, aber eine Horrorvorstellung ist, dass Erleben plötzlich aufhört. Und jeder Mensch, der nicht wirklich geeicht ist, hat das Empfinden, wenn ich tot bin, dann passiert das Schrecklichste überhaupt, Erleben hört auf. Und wir sehen, dass der Buddha Dhamma das Gegenteil sagt, es ist geradezu die Aufgabe, die beste Aufgabe, die mir überhaupt erfüllt werden kann, wenn es einem gelingt, aus diesem Kreislauf des Erlebens herauszukommen. Heißt, die Wahrnehmungen, die ständig heranströmen, zum Stillstand zu bringen. Und das ist nichts anderes als das Nirvana erreichen.
Kann man nicht sagen, sei dir selber eine Insel?
Man kann alles sagen, Tintung. Wenn es passt. Ja? Aber sei dir eine Insel ist ja mehr der Hinweis, wo man die Praxis beginnen kann, ja, wo man ansetzt. Erwarte nichts von da draußen. Hier spielt die Musik, hier ist die Baustelle. Ja? Das wäre das. Und das formuliert der Buddha an einer Stelle, ihr kennt es im Udana sicher, es gibt jenen Bereich, wo weder Erde noch Wasser, weder Feuer noch Luft ist. Nicht unbegrenzter Raum, nicht unbegrenztes Bewusstsein, nicht nichts und nicht weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, weder diesseits noch jenseits, nicht Mond und nicht Sonne. Dort, sage ich, ist weder Kommen noch Gehen noch Bleiben, weder Schwinden noch Wiedererscheinen. Ohne Halt, ohne Grundlage, ohne Bedingung ist dies. Das bedeutet das Ende des Leidens. Und das ist sozusagen der Kern der Botschaft, die der Buddha uns vermittelt. Zu Lebzeiten heißt das nicht, dass nur schon der Film zu Ende ist. Zu Lebzeiten, wenn man diesen Zustand der Befreiung erreicht hat, aber physisch, organisch, biologisch noch da ist, das Erleben noch da ist, tauchen Wahrnehmungen noch auf. Denn die sind ja karmisch gewirkt und was noch im Umlauf ist, muss sich sozusagen erst noch abarbeiten. Aber der große Unterschied ist, all das, was da noch auftaucht, was noch gesehen wird, gehört wird, gerochen wird, etc., etc., hat eben keine Macht mehr über uns, sondern wir hätten dann in so einem Fall Macht über diese Phänomene. Und das heißt wirklich dann lass es gut sein, lauft weiter. Man kann nicht deutlich genug sagen, dass diese Aussage die Kernaussage des Dhamma ist, die sich von allen anderen religiösen Systemen, weltanschaulichen Systemen unterscheidet. Alle anderen Lehrer verkünden immer eine Art von besserem Leben, von schönerem Leben. Meistens wird das gekleidet in die Bilder von himmlischem Dasein. Entweder man gelangt in einen Bereich, wo alle Sinnen, Wünsche erfüllt werden. Unendlich lange und alle perfekt. Manche Lehrer sagen, es geht noch weit darüber hinaus, das ist alles langweilig da, das ist alles noch zu bunt und zu wild. Es gibt eine Erlebensform, die jenseits der Sinnlichkeit ist, das brahmische Dasein, echt, wenn man zur linken Gottes sitzt, sage ich mal, wenn man eins ist mit diesen hohen Emotionen, wie Metta, Karuna und so weiter. Und mal ganz wenige sagen, auch das ist noch Kinderkram. Es geht in den Bereich des Nicht-Formhaften. Erst wird das erlebt, wo überhaupt kein Innen und kein Außen mehr ist, wo nichts Gestaltetes ist, nichts Materielles mehr ist. Das ist das wahre Leben. Und dazu sagt der Erwachte, alles schön und gut. Jetzt fehlt mir noch der allerletzte Schritt, auch das noch sein zu lassen. Das heißt, über alles Erfahrbare, über alles Erlebbare hineinzugehen. Und die Grundbedingung dafür ist, dass keine Anliegen mehr sind. Denn solange Anliegen sind, solange innere Dränge sind, so lange wird auch immer Welt neu produziert, so lange fallen wir immer wieder auf die Wahrnehmung hinein und so lange geben wir ihnen neues Futter, dass sie auch entsprechend wieder auftauchen. Nur wo keine Anliegen mehr sind, kann auch die Folgewirkung davon zur Ruhe kommen. Und damit sind wir ganz in der Nähe zu den Hauptaussagen, die der Buddha trifft, wenn man fragt, wie ist denn das? Wie sieht das aus? Was ist denn die Hauptbotschaft des Buddha? Dann geht es doch darum zu sagen, das sind die vier Heilswahrheiten. In der M22 sagt er doch, nur eines lehre ich, nur eins. Das Leiden und seine Überwindung. Beziehungsweise, wenn man es auffächert, das Leiden, Dukkha, Herkunft des Leidens, Aufhebung, Möglichkeit, es zu beenden und den Weg, der dazu führt. Und wenn er das nochmal ein bisschen vertieft, sozusagen eine Ebene darunter noch beschreibt, ich formuliere es in meinen Worten, eines nur lehre ich, die Verletzbarkeit und ihre Aufhebung. Die Asava, die Beeinflussbarkeit, die Irritierbarkeit und die Aufhebung. Und das ist nichts anderes, als wir in der M18 jetzt gehört haben, nur, wie gesagt, aus einer anderen Perspektive mit anderen Schwerpunkten. Nummer 2. Wenn die Illusion der gespaltenen Begegnungswahrnehmung, wodurch auch immer bedingt. Die zweite Botschaft, die fragt, wo kommen denn die Wahrnehmungen her? Warum sind sie denn überhaupt da? Und da will ich ergänzend eine Lehrrede herausnehmen aus der längeren Sammlung. Das ist die Nummer 9, Potapado heißt das. Und da sitzen eine Reihe von nicht-buddhistischen Asketen zusammen und stellen sich genau die Frage, die wir auch jetzt stellen, wo kommen denn die Wahrnehmungen her? Warum erlebt man denn dauernd irgendwas? Und dann machen die so die Runde und jeder sagt etwas und gibt seine Meinung kund. Und der Erste sagt, ja, das ist alles Zufall. Also es gibt keine Gesetzmäßigkeit. Was da passiert, das würfelt sich so irgendwie zufällig zusammen. Und da sagt der Erwachte explizit, wenn da jene Asketen und Brahmanen dort so gesprochen haben, ohne Anlass, ohne Grund gehen den Menschen Wahrnehmungen auf und gehen unter, so ist das vollkommen falsch. Also hier zeigt er wirklich Kante. Das ist falsch. Und warum? Weil ja aus einem Anlass, aus einem Grund den Menschen Wahrnehmungen aufgehen und untergehen. Und die Gründe haben wir kennengelernt. So, dann kommen die Nächsten und sagen, ja, Wahrnehmung, ist ja eigentlich nur der Ausdruck für das menschliche Selbst, das Ich. Das Ich ist autonom. Wenn das Ich Wahrnehmung produzieren will, dann macht es das. Und wenn das Ich das nicht will, das kann ja machen, was es will. Autonomie. Sonst sind keine Wahrnehmung. Dritte Variante ist interessant. Da sagt einer, ja, es gibt machtvolle Priester und Asketen, die können einem Wahrnehmungen aufdrängen. Das heißt, man ist sozusagen fremdgesteuert. Da gibt es andere Wesen, die einem so beeinflussen, dass man dann das denkt und wahrnimmt, was die wollen. Klingt erst ein bisschen seltsam, aber es ist gar nicht so abwegig. Ja? Also gucken wir uns doch mal Wahlkämpfe an, fällt mir jetzt gerade ein. Wie da Wahrnehmungen entstehen. Da stellt sich einer hin und sagt, Leute, so und so ist das. Ja? Will keinen Namen jetzt nennen, kann sich jeder ja ausdenken. Und dann steht man da und sagt, der hat doch recht. Die hat doch recht, genau so ist es. Und man geht heim und hat dieses Weltbild. Ja? Also eine Wahrnehmung, scheinbar von außen jetzt aufgedrängt. Aber das hat auch ein positives Moment. Auch Belehrungen, Buddhas Belehrungen, sind ja auch Wahrnehmungen, die gleichsam sozusagen von außen angeliefert werden. Und wenn die stark sind, wenn die gut sozusagen vorgetragen sind, wenn die authentisch vorgetragen werden, dann könnt ihr auch einen Einfluss haben, dann könnt ihr auch sozusagen in Menschen eindringen. Und die jenseitige Variante wird von diesen Asketen auch genannt. Da sagt nämlich einer, es gibt sozusagen jenseitige Wesen, Gottheiten, die uns Erlebnisse sozusagen aufprägen, einprägen und aufdrängen. Und das hört sich auch erstmal seltsam an, weil in unserer Weltanschauung das nicht so richtig drin ist. Aber auch das sagt der Buddha und andere ja auch, dass wir, ohne dass wir das merken, von jenseitigen Wesen sozusagen begleitet und umgeben sind. Und je nachdem, wie die drauf sind, inspirieren sie uns zum Besseren oder zum Schlechteren. Und wenn man da nicht aufmerksam ist, sich selbst gegenüber, da denkt man, ach, das ist jetzt meine Idee, genau das mache ich. Und im Grunde ist man sozusagen da auch ein Stück weit fremdgesteuert. Und das Letzte, das ich nennen will, das ist mir auch erst da so richtig aufgegangen, das ist jetzt nur ein Sonderbeispiel davon, nämlich die christliche Lehre. Und da habe ich mich erinnert, was sagt denn das Christentum? Der liebe Gott nimmt einen Klumpen Lehm, Erde, und haucht das Leben ein. Was macht er anders, als uns das Leben schenken, so heißt? Das heißt, er schenkt uns Wahrnehmung, er drängt die Wahrnehmung, die vorher gar nicht war, drängt er uns auf und jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir den Salat so ungefähr. Ja. Also das ist auch eine Variante. Ich amüsiere mich da immer köstlich, ja, wenn er sagt, der liebe Gott, lieber Alfred, hat dir das Leben geschenkt. Ja. Das sage ich wie mit den meisten Geschenken, die man so kriegt. Ja. Man weiß nicht so recht, was man wieder anfangen soll. Ja. Das ist wirklich so. Und dann frage ich immer zurück, ja, wem hat er es geschenkt? Ich war doch gar nicht da, konnte er mir es doch gar nicht schenken. Und als es hatte, hat es ja schon. Also wem hat er es geschenkt? Wenn du der Sache nachgehst, kommst du auf Glatteis. Ja? Also vergiss. Aber die Alternative haben wir gehört. Wie diese Wahrnehmungen entstehen. Der Erwachte sagt, erinnert euch, nichts ohne Bedingung. Alles richtig gefügt nach den entsprechenden Bedingungen. Und im Grunde ist das System, das ich jetzt Bedingtheit genannt habe, so ein Kreissystem. Es wiederholt sich immer wieder, es treibt sich immer wieder an, weil wir haben bestimmte Anschauungen von dem, was richtig und falsch ist. Aus dieser Anschauung heraus überlegen wir, bewerten wir, bedenken wir. Danach tun wir etwas, aus dem Tun entsteht Erleben. Und aus dem, was wir erleben, bilden wir wieder unsere Anschauung. Und wie diese Sichtweise ist, so agieren wir wieder. Und wie wir agieren, sind alle weiteren karmischen Zusammenhänge gegeben. Und das eben ohne Ende, weil das eine das andere immer anstößt. Und wenn man nicht merkt, um was es geht, kommt man nicht raus. Aber wenn man es merkt, dann hat man den Schlüssel in der Hand, diesen Prozess entweder zu steuern oder, wenn das gelingt, ihn letztendlich ja, zum Ende zu bringen. Und das ist die spirituelle Praxis, die der Buddha in dieser Lehrrede Übung nennt. Er sagt, aus Übung entsteht Wahrnehmung. Und wenn ich anders übe, das heißt, ich anders agiere, mich anders mache, mich verändere, entsteht auch eine andere Wahrnehmung. Dritter Punkt. Wenn die Illusion der gespaltenen Begegnungswahrnehmung, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn die Illusion der gespaltenen Begegnungswahrnehmungen an den Menschen herantritt und er sich nichts aus ihnen macht, sie nicht begrüßt, sie nicht anerkennt, sie nicht festhalten will, dann endet alle Giergeneigtheit, dann endet alle Abwehrgeneigtheit, dann endet alle Ansichtsgeneigtheit, alle Unsicherheitsgeneigtheit. Dann endet alle Geneigtheit, ich bin zu empfinden, die Geneigtheit zum Dasein wollen, die Wahngeneigtheit. Dann endet auch alles Wüten und Blutvergießen, Krieg und Zwietracht, Zank und Streit, Lug und Trug. Dann schwinden alle üblen, unheilsamen Dinge. Hier wird fokussiert die Wende von dem normalen Verstricktsein in die Dinge, die erscheinen, in die Situation der Freiheit hinein. Das ist sozusagen der Wendepunkt, wo der Kreislauf, die ewige Fortsetzung des ewig Gleichen gestoppt wird, in eine andere Richtung gebracht wird und aufgelöst wird. Der Ausgangspunkt, das hatte ich mehrfach gesagt, ist das Erlebnis, ich bin in der Welt. Diese große Täuschung, da ist ein Ich, da ist die Welt, da ist diese Dualität, in der ich mich zurechtfinden muss, und der Glaube, das, was da draußen ist, das bestimmt mich. Ja. Man hört es doch gelegentlich, dass man sagt, guckt euch doch mal an, wie groß dieser Kosmos ist. Unendlich groß. Und da ist die ganz kleine Erde da irgendwo. Und auf dieser ganz kleinen Erde, das sind wir ganz kleine Menschen. Ja, oh Herr, hilf uns so ungefähr. Und hier haben wir gehört, dass genau das Gegenteil stimmt. Nicht wir sind irgendwie abhängig von dieser Welt. Ein bisschen flapsig gesagt, diese Welt, dieser ganze Kosmos ist abhängig von uns. Das ist ein bisschen flapsig erzählt, ja, weil auch das Ich Teil dieser Wahrnehmungssituation ist. Ich will nur die Gewichtung etwas darstellen. Und wie ist diese Wende praktisch zu vollziehen? Ja, indem man mit den Wahrnehmungen anders umgeht als bisher. Nicht mit den Dingen anders umgeht, die ja nur Teile dieser Erlebensprozesse sind, sondern mit der Wahrnehmung anders umgeht. Insofern wird nicht das eine, was uns passt, festhalten, heranraffen, das andere, was uns nicht passt, wegstoßen, sondern generell diesen Mechanismus Reizreaktion überwinden. Wenn wir erkennen, dass Erlebtes einfach nur Erlebtes ist, dass Erleben einfach nur ein Erlebensprozess ist, beziehungsweise das, was da auftaucht, immer neu vor uns hintritt, nichts anderes ist als die Wiederkehr des eigenen Wirkens. Was gewirkt ist, was karmisch angeleiert ist, das muss wiederkommen. Da bleibt gar keine andere Chance. Aber mit dem Wiederkommen dieser Ereignisse ist praktisch der Hase schon geschossen. Da ist die Sache schon tot. Das ist eigentlich schon vorbei. Mit dem Erscheinen der Erscheinungen sind die erledigt. Oder sagen wir besser, sie wären erledigt, wenn wir nicht das Dümmste machen, was wir immer machen, ja, dass wir es entweder wieder heranholen, festzurren, zum Ich machen, zum Mein machen und wegstoßen, was im Grunde dasselbe ist. Und die konsequenteste Art des Umgangs, jetzt sind wir bei unserem Bahia, ja, die konsequenteste Art des Umgangs mit den Dingen, die Prozession vorüberziehen lassen, erklärt der Buddha einem Asketen, der ihn mal gefragt hat, was muss ich denn, was soll ich denn machen? Er sagt, was das angeht, Bahir, kannst du dich so üben. Gesehenes gelte dir nur als Gesehenes. Gehörtes gelte dir nur als Gehörtes. Sinnlich Erfahrenes gilt dir nur als sinnlich Erfahrenes, Erkanntes nur als Erkanntes. So kannst du dich üben, Bahia. Und jetzt kommt der Matthias, der mich vor Zeiten mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass Fritz später das nochmal anders übersetzt hat und nicht mehr dann gesagt hat, Gesehenes, weil das schon wieder fast substantialisiert ist, ja, etwas Gesehenes ist, sondern nochmal eingedampft und sagt, gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, gedacht, getastet, gedacht, nichts weiter. Ja. Das ist sozusagen die radikalste Aussage, die sich ausgepfeilt und aufgefächert in unserer M18 widerspiegelt. Dieser Bahia, der war wirklich sehr weit, dass dieser eine Satz ihm genügt hat, um ihn zur Befreiung zu bringen. Und da ist gleich in diesem Folgesatz deutlich, was die Konsequenz aus dieser Art von Betrachtung nämlich ist. Wenn dir Gesehenes nur als Gesehenes, Gehörtes nur als Gehörtes gelten wird, Sinnliches, Erfahrenes nur als sinnlich Erfahrenes, Erkanntes nur Erkanntes, dann bist du nicht dort, dann ist das nicht deine Sache, dann ist Bahia, bist du weder hier noch jenseits noch dazwischen. Das eben ist das Ende des Leidens. Als der Bahia Darucirio vom Erhabenen diese kurze Lehrdarlegung erhalten hatte, wurde sein Herz von Anhangen und von Beeinflussung frei. Jetzt wird klar, was das für ein Mensch gewesen sein muss, dass a, diese Belehrung notwendig war, hilfreich war und sofort gepasst hat. Wenn wir das 10-mal lesen, auch interessant, ja, muss was dran sein. Aber hier hat es gefunkt, gepasst, während für uns das mehr relevant ist, was ich heute Morgen ja auch schon dargestellt habe, diese Vielfalt von Instrumentarien, die wir anwenden können und müssen in unserer Lebenssituation. Aber bei ihm war das eine Situation, wo rein das Hören dieser Belehrung ausgereicht hat, die letzten Reste, die da noch waren, das können ja nur Reste gewesen sein, abzuräumen, damit war alles erledigt. Und damit hat er Glück gehabt, weil eine halbe Stunde später oder so hat eine Kuh, die gerade einen Kalb hat, den armen Bahio ums Leben gebracht. Ja. In Klammern, das ist nämlich eine interessante Geschichte, mich hat hier immer gefallen, Bahio war nicht ein buddhistisch Orientierter, sondern hat irgendwo für sich gelebt und hat sich für so halbheilig gehalten. Und immer mal ging durch seinen Kopf, ob ich wohl schon ein Heiliger bin, ja, oder ob ich ja auf dem Weg zur Heiligkeit bin. Und da heißt es, dass eine Gottheit, die früher mit ihm verwandt war, ihn angesprochen hat, um ihm zu helfen. Und sie sagte zu ihm, also unter uns, nur dass es weiß, ein Heiliger bist du nicht. Und auf dem Weg dahin auch nicht. Aber da gibt es einen, der lebt in Savatthi zurzeit. Der ist heilig und der weiß auch, wie man es macht. Und Bahia war einer, der nur das hören musste. Wo? Da gibt es einen, der ist soweit. Und da ist er nach Savatthi, hat den Buddha auf dem Almosengang aufgespürt und hat ihm gesagt, du sag mir, um was es geht. Und der Buddha, du, mein Lieber, ist jetzt nicht wirklich die Zeit. Ich bin gerade unterwegs, um Almosen zu holen. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber man weiß nicht, was im Leben alles passieren kann. Du bist ein Buddha, du hast schon erreicht. Aber ich nur nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe, so ungefähr. Ja, aber jetzt ist nicht wirklich die Zeit. Ich bin auch im Almosengang. Ja, lieber Buddha, das ist ja wahr, aber ich, du weißt ja nicht, du hast alles schon gemacht. Aber ich bin ja nicht so weit. Man weiß, was im Leben alles auftauchen kann. Und beim dritten Mal, es dauert immer dreimal, ne? Und dann sagt er eben das, was ich vorgelesen habe, dann hört zu, so und so ist es. Und dann hat es geschnackelt. Ja, und da hat er recht, dass er es so gebohrt hat, dass er die Zeit nicht verplempert hat und sagt, okay, dann mache ich erstmal ein paar Tage frei und komme dann wieder, wenn es passt. Sondern das war einer, der dran geblieben ist, der so lange gebohrt hat, bis er die entscheidenden Dinge gehört hat, und entsprechend auch die Früchte davon getragen hat. Ja. Hätte er das nicht gemacht, da wäre er nicht gerade in die Hölle gestürzt. Das sicher nicht. Ja. Aber er hätte das Entscheidende verpasst. Und so hat er das Entscheidende gewonnen. So, was ist die Konsequenz daraus? Ich überlege ja immer, was ist die eigentliche Botschaft des Erwachens? Und es ist wichtig, dass man sich das vor Augen führt, damit man nicht zu früh schon sagt, ja, das ist es, ich hab's. Mein Mantra ist, es gibt nur eine Lösung, Auflösung. Ja? Also nicht Verbesserung der Situation, nicht Optimierung der Situation. Das macht man alles so zwischendurch zur Vorbereitung. Aber im Kern geht es nur darum, dass man alles auflöst. Alle Wahrnehmung, alles Erleben, restlos auflöst. Und meine Behauptung ist, und ich stehe dafür, wer das im Geiste nicht akzeptiert, ist nicht auf dem Weg. Wer das im Geiste nicht wahrnimmt, nicht zur Kenntnis nimmt und nicht innerlich akzeptiert, ist nicht auf dem buddhistischen Weg. Ich habe zweimal betont, im Geist, weil im Herzen da noch alles rebellieren kann. Ja? Buddha Dhamma heißt, du hast es vorhin gesagt, es lohnt sich nichts irgendwo niederzulassen. Nichts ist ausreichend, dass man sich da nieder... Kein Ding ist der Mühe wert, sagt Dhamma. Ja? So, wenn man das als solches versteht und weiß, das ist die Botschaft des Erwachten, dann ist man auf der Spur des Erwachten. Nochmal, selbst wenn es in uns innerlich rebelliert. Und das ist am Anfang und lange so, weil unser Geist sehr viel weiter hüpfen kann im Verstehen, aber unser Herz, unsere Dränge, unsere Triebe sich erstmal gar nicht drum kümmern. Wenn ich weiß, nichts ist der Mühe wert, sagt das Herz, ich kenne eine ganze Menge von Sachen, die der Mühe wert sind. Ja, könnte ich dich tagelang mit beschäftigen, die immer wieder was Neues präsentiert. Und das ist der Kampf, der in uns sich im Idealfall abspielt, dass wir die geistige Klarheit behalten und die Herzensdränge nach und nach so mindern und aus dem Wege schaffen, dass am Ende unsere Einsicht und unsere Herzensverfassung in dieselbe Richtung gehen. Dann sind wir bei Buddha Dhamma. Und um da ein bisschen die Befürchtung zu nehmen, manche denken ja, ach, da ist die Welt vernichtet und da bin ich vernichtet, was kann es denn Schlimmeres geben? Da ist gar nichts vernichtet, außer der Illusion, dass es Ich und Welt gibt. Die ist in der Tat vernichtet, aber das ist das Beste, was an sich der Vernichtung anheimgegeben werden kann, ist Ahnungslosigkeit, Nichtwissen, Täuschung, Verblendung. Da ist nichts verloren, wenn das weg ist. Im Gegenteil, da ist alles gewonnen. Wo Täuschung aufhört, da fängt das Leben sozusagen erst an. Und das Letzte ist in dem Zusammenhang, dass wir nicht befürchten müssten, dass wir nun plötzlich von heute auf morgen in das Nirvana hineinfallen. Dass wir morgens aufwachen, um Himmels Willen, jetzt sind wir ins Nirvana reingestürzt, ohne dass wir da was für tun. Wäre gar nicht so schlimm. Wir brauchen diese Befürchtung nicht zu haben, weil all das nicht eintritt, sondern das Illusionäre ist etwas sehr Manifestes, etwas sehr Nachhaltiges, etwas Zähes, was man wirklich Schritt für Schritt angehen muss und auflösen muss. Und das dauert eine Weile, bis wir das geschafft haben. Und es geschieht nur in der Weise, dass man das, was unzulänglich ist, was leidhaft ist, was bedingt ist, als solches erkennt. Und wenn man etwas als leidhaft erkennt, hat man es innerlich dann auch schon losgelassen. Denn wenn etwas nichts taugt, lässt man sofort die Finger davon. Man greift ja nur nach dem, wo man das Gefühl hat, das bringt was. Wenn man den Eindruck hat, das alles bringt nichts, ist in dem Moment auch ja, die Verbindung, das Kabel ist gekappt. Deshalb belehrt der Buddha ja auch, alles ist vergänglich, alles wandelbar, alles Dukkha, alles Anatta. Weil wenn man diese drei Daseinsmerkmale erkennt, dann lässt man auch von dem ganzen Schrott los. Und wie macht man es praktisch? Jetzt nochmal von Bahia einen Schritt zurück. weil das bei uns, wie gesagt, so nicht funktionieren würde. Und da sagt der Buddha, der ganze achtfache Weg ist die Praxis, die dahin führt. Und das ist die große Erleichterung. Ja. Um die Prozession vorüberziehen zu lassen, ist einfach nicht nur ein Blick notwendig und hilfreich, sondern die gesamte achtfache Praxis. Und da haben wir unendlich viele Aufgaben und unendlich viele Möglichkeiten, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und um auf die D9 nochmal zurückzukommen, das waren ja die Asketen, die gefragt haben, wo kommen denn die Wahrnehmungen her? Und die fragen dann auch danach, und wie gehen sie denn unter, nicht wie kriegen wir sie denn los? Und den nennt der Buddha nicht den achtfachen Weg, sondern den Tathagata-Gang. Das ist der achtfache Weg, nur formuliert für Mönche, also für die, die die spirituelle Praxis sozusagen professionell angehen wollen. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, wie vielfältig auch das Angebot des Buddha ist, je nachdem, welchen Zuschnitt der Einzelne hat, je nachdem, in welcher Lebenssituation der Einzelne ist, kriegt er die Aufgaben und das Instrumentarium an die Hand, um damit richtig umzugehen. So, wir kommen zum letzten Punkt. Das ist da, wo Mahakachano zum Einsatz kommt. Durch den Luge und die Formen bedingt entsteht die Luge-Erfahrung. Durch den Lauscher und die Töne bedingt entsteht Lauscher-Erfahrung. Durch den Riecher und die Düfte bedingt entsteht Riecher-Erfahrung. Durch den Schmecker und die Säfte bedingt entsteht Schmecker-Erfahrung. Durch den Körper und das Tastbare bedingt entsteht Körpererfahrung. Durch den Geist und die Dinge bedingt entsteht Geisterfahrung. Der drei Zusammensein ist Berührung. Durch Berührung bedingt ist Gefühl. Was man fühlt, nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, bedenkt man. Was man bedenkt, das stellt man sich gegenüber. Dadurch, dass der Mensch sich etwas gegenüberstellt, erzeugt er die Illusion einer gespaltenen Begegnungswahrnehmung, nämlich den Luge an den erfahrbaren Formen als vergangen, zukünftig, gegenwärtig herantreten, den Lauscher an den erfahrbaren Töne als vergangen, zukünftig, gegenwärtig herantreten. Und so weiter für die anderen Sinne. Wenn man an dieser Stelle nochmal zurückblickt auf die ganze Lehrrede, wird man nochmal sehen, wie die aufgebaut ist. Die erste Belehrung beschreibt so etwas wie eine Zielvorstellung. Was erreicht man, wenn? Das ist sozusagen zukunftsorientiert. Die zweite Belehrung, die der Buddha gibt, ist etwas wie die Handlungsanweisung. Was muss man machen, das? Gegenwartsbezug. Was geschieht jetzt, was soll jetzt geschehen? Oder was soll künftig geschehen? Und Mahakachano hat jetzt den Blick nach hinten, nicht von der Verursachung her. Schaut er auf die Dinge, wo kommen denn die ganzen Prozessionen überhaupt her? Und da kann man, um das umgangssprachlich zu sagen, wo kommt denn die Weltvorstellung her? Denn all das, was wir erfahren, nennen wir ja nicht Auge und Sehobjekt oder Riecher und Riechobjekt. Was uns im Erleben erscheint, ist ja die Welt. Das ist der Sammelbegriff für alles, ist die Welt. Und Welt kann man wirklich als alles bezeichnen. Ja, das ist ein Kosmos, da ist alles, was da drin steckt. Ich und Welt mit allen Erlebenspotenzialen. Und wenn der normale Mensch sich fragt, wo kommen die Erlebnisse her? Dann kommt die übliche Antwort, ja, aus der Welt. Weil die doch da ist und ich sie abbilde, ist doch das, was in meinem Kopf erscheint, nur ein Spiegelbild von dem, was um mich herum ist. Die Alternative, die der Buddha uns nennt, war eben diese 18-fache Konstellation, die er an anderer Stelle so nennt. Den Grundgegebenheiten gemäß entsteht Wahrnehmung. Da haben wir wieder einen anderen Aspekt, eine andere Nuance. Den Grundgegebenheiten gemäß entsteht Wahrnehmung, entsteht Anschauung, entsteht Überlegung. Der ganze Prozess. Es gibt diese 18 Grundarten. Jetzt fragt euch schnell mal, was die 18 Grundarten sind. Nur einfach so Schnelltest.
3x6,
wunderbar, das sind wir. Es gibt diese 18 Grundarten, Augsinn, Form, Augsinn, Bewusstseinsablauf. Ohrsinn, Töne, Ohrsinn, Bewusstseinsablauf. Nasensinn, Düfte, Nasensinn, Bewusstseinsablauf. Zungensinn, Säfte, Zungensinn, Bewusstseinsablauf. Körper, Körpersinn, besser, Tastungen, Körpersinn, Bewusstseinsablauf. Geistsinn, Dinge, Geistsinn, Bewusstseinsablauf. Das ist ein technischer Ausdruck, ein präziser, psychologischer, existenzieller Ausdruck für das, was wir Welt nennen. Das muss man betonen, dass Welt eben nicht etwas ist, was an sich für sich existiert, sondern Welt nur der Sammelbegriff ist für die Kombination dieser 18 Grundarten. Jetzt mache ich eine kleine Pause, weil ich die Aufmerksamkeit auf den Punkt lenken will. Das muss man sich tief einbringen, weil das der entscheidende Satz ist. Welt, das was wir Welt nennen, ist deshalb nur ein Erlebnisvorgang und nicht etwas Substanzhaftes, Eigenständiges. Welt gibt's, ja, aber Welt gibt's nicht an sich. Welt ist das, was dieser 18-fach gestaltete Erlebnisvorgang darstellt. Nichts weiter. Und dieses alles, diese Welt, hat eine dumme Eigenschaft. Hat wirklich eine dumme Eigenschaft. Im 35. Samyutta erklärt es der Buddha, indem er sagt, alles, Welt ist alles, ist in Brand. Was brennt? Das Auge und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase und die Düfte und so weiter. Es soll heißen, das, was wir Welt nennen, ist etwas, wo es nicht wirklich gemütlich ist. Und wir merken gar nicht so sehr, wie das brennt. Wir kriegen es gar nicht mit. Manchmal schon, aber nicht, dass alles brennt. Und wo alles brennt, kann man nicht sich aufhalten. Wo es brennt, muss man raus. Und deshalb lehrt der Buddha seine Lehre, dass man einmal erkennt diesen Daseinsbrand und dass man den Weg herauskennt. Und nochmal anders formuliert, es war einfach die ganze Bandbreite der Vielfalt der Dhamma-Belehrungen hat, sagt der Warte, alles, ihr Mönche, ist in Brand. Was ist in Brand und wodurch brennt es? Durch das Feuer der Gier, durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer der Blendung ist es in Brand. Durch Geburt, Altern, Sterben, durch Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung brennt es. Das haben wir auch in anderen Worten gehört. Das sind wieder die triebhaften Hintergründe, die Welterscheinung immer wieder neu produzieren und die die dumme Eigenschaft haben, dass es brennt. Und wenn man die M18 genau liest, wird man sehen, oder ihr habt es auch gehört, dass eben Welt nicht nur beschrieben wird als dieses sechsfache Erlebensfeld, diese sechs Erlebensbahnen, sondern dass genauso die fünf Komponenten des Daseins mitgenannt sind. Die fünf Daseinsfaktoren. Wenn der Buddha über Dasein spricht, hat er diese zwei Grundansätze. Er sagt, es ist alles 3x6 oder es ist 1 bis 5, die fünf Daseinsfaktoren. Und die tauchen auch da auf. Nämlich Form. Wo taucht Form auf? Oder im Auge, eine sichtbaren Objekte. Wo taucht Gefühl auf? Gefühl wird genannt. Durch Berührung bedingt ist Gefühl. Also ist dieses dieser Daseinsfaktor genannt. Der dritte auch, was man fühlt, nimmt man wahr. Das vierte ist nicht genannt, wörtlich, die Gestaltungen. Aber der Sache nach ist es genannt, denn alles, was man wahrnimmt, bedenkt man. Das Denken ist die Grundaktivität, aus der alles hervorgeht. Also haben wir da schon mal die vier Daseins Komponenten, die gleichsam durch die Hintertür da mit eingeführt werden. Und das fünfte Element, der fünfte Daseinsfaktor, Bewusstsein, Bewusstwerden, die Dynamik ist auch genannt. Denn dadurch, dass man sich etwas gegenüberstellt, erzeugt man die Illusion der gespaltenen Begegnungswahrnehmung. Und da steckt Vijnana drin, Vijnana als der Schöpfer, das schöpferische Element, der Gaukler, der seine Zauberkunststücke vorführt und uns immer wieder glauben macht, dass das, was er an Illusionen erzeugt, der Realität entspricht. Und diesen fünf Daseinsfaktoren, um den Sack wirklich zuzubinden, diese fünf Daseinsfaktoren kennzeichnet der Buddha nur genauso, indem er sagt, Körperlichkeit brennt, Gefühl brennt, Wahrnehmung brennt, Gestaltungen brennen, Bewusstsein brennt. Also wenn wir merken, dass es schief geht bei den sechs Erlebensbahnen, hat es gar keinen Sinn zu sagen, okay, dann lassen wir die, dann kümmern wir uns mehr um die fünf Daseinsfaktoren. Ja, brennt genauso. Also es brennt in allen Ecken, es gibt nur eine Möglichkeit raus. Und jetzt habt ihr es wirklich gleich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch eine Minute, die ich euch zumute, um jetzt nochmal die Essenz der Essenz der Essenz aufzulisten, um in einer Kurzfassung das Wochenende zu beschreiben. Was ist meine, ist jetzt meine Quintessenz der M18? Nummer 1. Ich und Welt sind nicht objektiv vorhandene Tatsachen. Nämlich das Empfinden, ich bin in der Welt, beruht auf Täuschung. Ich und Welt sind eine Einheit, nicht zwei separierte Dinge, die sich irgendwann begegnen. Ich und Welt sind nur polare Seiten des Erlebens, nur polare Seiten der Wahrnehmung. Nicht ich habe die Wahrnehmung von Welt, sondern in der Wahrnehmung tauchen Welt und ich auf. Oder ich und Welt tauchen in der Wahrnehmung auf. Das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft, Erleben, Wahrnehmen sind Kernstücke einer psychischen Dynamik. Das hat mit Bewegung zu tun, da ist was los. Erlebnisse stammen eben nicht von einer Welt als deren Abbilder, sondern es gibt Wahrnehmung entsprechend der vorhandenen Grundarten. Das sind die 18, die ich vorhin genannt habe. Ich und Welt haben also einen gemeinsamen dritten Ursprung. Alle beruhen auf etwas anderem als auf sich selbst. Ich und Welt bzw. alle Erscheinungen sind Gestaltungen des Herzens. Die haben keine eigene Existenz. Dritte Botschaft. Diese psychische Dynamik, die eben nur angedeutet ist, ist gestaltbar. Sie ist veränderbar und vor allen Dingen sie ist auflösbar. Wenn es das nicht wäre, wäre im Grunde alles umsonst. Es ist also nicht nötig, auf die Welt einzuwirken. Die entscheidenden Veränderungen, die stattfinden können und sollen, das sind die Wandlungen des Herzens, das sind die Wandlungen der Grundarten. Denn die Qualität der geistigen Aktivitäten bestimmt die Qualität der Erscheinung. Vierte Botschaft. Durch das, was zuletzt genannt ist, ist uneingeschränkte Freiheit möglich. Gerade deshalb, weil das so ist, weil diese Phänomene und diese Prozesse gestaltbar sind, ist Freiheit möglich. Man wird dadurch von einer vermeintlichen Welt völlig unabhängig. Das ist das, was der Warte in der M96 sagt, wenn er spricht, der Mensch besitzt eine Welt überlegene Fähigkeit und ich lehre sie ihm kennen und nutzen. Fünfte und letzte Botschaft. Der Gang in die Freiheit ist letztlich durch Nichtbeachten und Nichtbearbeiten der Erscheinungen möglich. Zukunft ist von der Reaktion oder Nichtreaktion auf Sanya bestimmt. Dunklere Reaktion bringt dunkleres Erleben, hellere Reaktion, helleres Handeln bringt hellere Ergebnisse. Und das auflösende Wirken hat die Auflösung der Wahrnehmungsprozesse zur Folge. Da wollen wir hin. Und das letzte Wort kriegt Karl Eugen Neumann in einem Vers aus der D17. Vergänglich ist ja, was erscheint, nur werden zum Gewesensein. Entstanden muss es untergehen. Ist Ruhe, reicht es selig aus. Ja. Das mag als süßer Bissen noch mit auf dem Weg sein, dass wir das nochmal als Perspektive im Auge behalten. Das war jetzt viel, ich weiß das. Das war jetzt grenzwertig, macht aber nichts. Ich habe versucht, das auf 4 Seiten, also das, was wir die 2 Tage miteinander gemacht haben, auf 4 Seiten mal zu kondensieren und stichwortartig, dass man den Gang, den Verlauf und die Hauptbotschaft nochmal nachgucken kann. Das gebe ich rum, da habt ihr noch was, um das Ganze etwas nachzuarbeiten oder einfach nochmal zu betrachten. So, das war's jetzt. Jetzt bin ich am Ende in jeder Hinsicht. Ja, das ist auch gut so. Wenn man das Gefühl hat, ich habe was geschafft, dann geht man gern ins Bett und auch mit einem freudigen Gefühl ins Bett. Und wenn wir nach Hause gehen und sagen, ach, jetzt bin ich aber geschafft, werten wir das hier als positives Zeichen.